Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Okay, auf geht's.
Liebe Horrorfans, herzlich willkommen zu einem neuen Spezial von Let's Talk About Horror. Nicht mit Alex, sondern mit mir, Markus oder wie manche mich auch kennen, Metal Markus. Und Metal ist das Stichwort, das mich mal wieder mit meinem Gast verbindet. Hier ist für euch Gilbert. Hallo Gilbert.
Hallo Markus.
Erzähl uns doch erstmal, woher könnte man dich vielleicht kennen, wenn man mit Metal was am Hut hat?
Ja genau, ich spiele in einer Metalband namens Elvelon, da spiele ich die Gitarre. Und nebenbei arbeite ich auch als Musikproduzent, nehme auch ein paar Metalbands mal hier und da, ein paar Songs, Alben oder sonst irgendwas auf. Treibe mich auch gerne in der Szene rum als sogenannter FOH-Techniker, das heißt, ich kümmere mich live um den Sound. Bei Metalbands wie Dominum haben wir gerade noch drüber gesprochen.
Richtig.
Und wir können uns ja noch speziell durch...
Wir kennen uns speziell durch einen anderen Podcast, glaube ich,
genau.
Wo der Gilbert mal auf der Couch gesessen hat. Das war natürlich mein Podcast, wenig verwunderlich jetzt. Und da haben wir schon gemerkt, dass wir beide so eine gewisse Affinität haben für Filme, die Leuten Angst machen oder wo vielleicht mal Blut spritzt oder so, weil Gilbert hat in dieser Folge seine Top 5 Horrorfilme dann vorgestellt, statt seine wie üblich Top 5 Metal-Alben oder sonst was. Und von daher war Gilbert eine der ersten Personen, die mir so eingefallen ist, als es hieß, Mensch, Spezialfolgen für Let's Talk About Horror. Mit wem könntest du reden, der auch eine Schwäche für sowas hat? Und das Thema, über das wir heute reden wollen, das kam tatsächlich von dir, Gilbert. Erzähl doch mal, worüber wolltest du unbedingt reden, als es hieß, lass uns mal über Horrorfilme, über ein beliebiges Thema reden?
Ich hatte ja eigentlich erst überlegt, ob wir nicht über unsere gemeinsamen Themen, Metal und Horror, sprechen.
Ja.
Du hast ein bisschen überlegt, so, worüber können wir da reden und dann... sind wir aber doch übereingekommen, dass wir über ein spezielles Thema heute sprechen, nämlich über diese eine Situation, wenn Horrorspiele, also am Computer oder auf der Konsole, zu Horrorfilmen werden, umgesetzt werden. Und ich, da habe ich direkt so ein paar Ideen gehabt, weil ich dachte, ja, da gibt es ja eine Handvoll, auf die das zutrifft.
Nur eine Handvoll?
Ja, es sind so viele, sind es ja dann doch nicht. Vielleicht umso spannender, deshalb auch da heute drüber zu sprechen. Und da freue ich mich drauf.
Das klingt schon mal sehr gut. Also was heißt, es gibt gar nicht so viele. Ich glaube, du hast mir ja eine Liste geschickt gehabt.
Genau.
Wo ich auch erstmal schwer irritiert war, dass es tatsächlich so viele Filme gibt, die wirklich auf irgendwelchen Horrorspielen letzten Endes basieren. Weil mir war das gar nicht so sehr bewusst, muss ich ehrlich sagen. Aber man lernt ja nie aus. Und ein paar der Filme kannte ich dann ja doch. Und ja, wir haben uns natürlich perfekt vorbereitet und haben die Filme uns auch noch mal angeschaut. Bei so manchem war es vielleicht ganz gut, ihn noch mal zu gucken. Bei manchem fragt man sich, warum man das getan hat. Und naja, mit welchem möchten wir denn heute mal starten? Über welchen möchtest du als allererstes reden? Weil wir haben uns so drei Filme rausgesucht, über die wir auf jeden Fall reden. Und haben dann gesagt, naja, dann können wir noch mal so ein paar Honorable Mentions raushauen, vielleicht auch un-honorable. Ist das ein richtiges Wort?
Ja, jetzt schon.
Wir haben es gerade erfunden.
Genau.
Also was wäre der erste Film, den du so auf der Agenda hast, wenn es um Filme geht, die von Horrorspielen inspiriert worden sind?
Ja, also da es das älteste Spiel ist, über das wir heute sprechen, nicht der älteste Film, aber in dem Fall, wäre das Doom von 2005.
Ja, von 2005 ist der Film, aber das Spiel müsste aus den tiefsten 90ern stammen.
Ja, ich meine, das ist von, lass mich jetzt nicht lügen, ist irgendwie von 93, meine ich, oder sowas. Ich habe es also, bestimmt irgendwo...
Genau, Gilbert hat sich hier wie früher bei der
ja,
Tagesschau
93, vorbereitet. 93, ja.
Also wenn ihr Papier rascheln hört, ist das absolut authentisch.
Ja, ich habe mich vorbereitet.
Sehr
ich habe mich vorbereitet, ja.
Ja. Ich auch, aber ich brauche kein Papier.
Ich weiß. Oh, der Profi. Ja, sehr gut.
Genau. Dann Doom als Spiel. Hast du es gespielt früher?
Nee, das ist leider nicht ganz meine Zeit. Da war ich ein bisschen zu klein für. Aber natürlich in der Rückschau habe ich, also an dem Spiel kommt man nicht vorbei. Das war, kann man schon sagen, ein legendäres Spiel. War nicht der erste, aber einer der ersten Ego-Shooter, zumindest einer der ersten erfolgreichen Ego-Shooter. Und geht aber halt, zum Glück für uns, auch ein bisschen in die Horrorrichtung. Aber darüber sprechen wir dann gleich.
Richtig.
Genau.
Also ich habe es tatsächlich gespielt.
Ach.
Ja, und zwar, ich glaube, sowas kennst du auch. Jeder kannte ja immer irgendwen, der hat entweder Horrorhörspiele, Horrorfilme oder eben so fragwürdige Spiele gehabt. So jemand hatte ich auch. Und bei ihm habe ich dieses Spiel wirklich mal entdeckt. Und das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen. Um Doom damals starten zu können, brauchtest du 8 Megabyte Arbeitsspeicher. Und ich hatte nur 4. Oh
Scheiße.
Also jetzt schalten die Ersten schon aus, ne, und denken,
was sind Megabyte? Männer da.
Was sind denn Megabyte? Oder nie gehört. Genau.
Das sind ganz kleine Gigabyte sind das.
Ganz, ganz kleine. So Kinder von Megabyte. Ne? Ja, also tatsächlich, ich habe dieses Spiel gespielt. Und ja, es ist natürlich richtig. Es ist so die, natürlich nicht wirklich die Mutter aller Ego-Shooter. Vorher gab es schon sowas wie Wolfenstein, ne? Aber du hast natürlich recht. Es war so das erste Mal, dass ein Ego-Shooter, glaube ich, breite mediale Aufmerksamkeit erlangt hat. Und sei es auch nur dadurch, dass es in Deutschland irgendwie dann mal auf den Index gewandert ist wegen Gewaltverherrlichung und sonst was. Also ja, das war schon, in den 90ern war das ein Spiel, das musste man irgendwie kennen. Jeder hat es gespielt, keiner hat es legal erworben, glaube ich, so ungefähr.
Nee, das wäre meine nächste Frage gewesen. Hat das denn dein Bekannter, hat das vielleicht nicht in der Originalversion gehabt, oder?
Ja, natürlich nicht. Nein. Wir nennen jetzt keine Namen, wer es war, sonst hinterher gibt es noch strafrechtliche Verfolgung.
Ja, ja.
Mir glaube ich nicht mehr, dass das in der Zeit passiert, aber gut. Ja, aber Tatsache, es gibt ja auch noch Doom 2, ich glaube auch Doom 3, ne? Also es gibt ja, diverse Fortsetzungen.
Diverse Fortsetzungen, genau. Also, es kommen ja immer noch welche raus. Also
ja.
Die bleiben ihrer Tradition auch, würde ich sagen, treu. Grafisch natürlich wird es immer auf den aktuellen Stand gehalten.
Wäre auch schlimm, wenn es heute
schlimm, wenn nicht.
Heute noch die Grafik so.
Ja. Ach, Minecraft hat ja auch funktioniert, ne? Mit schlechter Grafik. Aber nee, nicht schlechter Grafik, würde ich sagen. Mit einem Pixel-Look, einem charmanten Pixel-Look. Aber
ja, das ist gewollt. Retro nennt man das.
Genau, ganz genau. Ja, ja. Nein, aber das Spielprinzip ist, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, ich habe die letzten Teile nicht mehr gespielt, aber ist, glaube ich, gleich geblieben. Ja, aber wir sprechen heute über den allerersten Teil, eher, ja, über den Film.
Den Film, mit dem besten Schauspieler aller Zeiten, nach Vin Diesel, Dwayne The Rock Johnson.
Ja.
Ein, also Oscar-verdächtig, oder wo immer der auftritt, dann weiß man sofort, ja.
Absolut. Also inzwischen würde ich sagen, ein ikonischer Schauspieler. Zu der Zeit, als der Film kam, hatte er noch nicht viel gemacht. Also eigentlich kannte ihn ja eher als Ex-Wrestler zu dem Zeitpunkt. Und aus dem Kino dann eher aus Die Mumie oder der Fortsetzung The Scorpion King. Da ist er dann mal wirklich in einer Hauptrolle aufgetreten. Schauspielerisch waren das jetzt keine gigantischen Rollen. Und dafür ist das schon interessant, dass er jetzt mal dort mit einer Rolle vor die Kamera tritt, die auch mal ein paar mehr Sätze hat als im Skorpionkönig oder in der Mumie.
Ein paar mehr, ja. Naja, so viel hat er ja nicht letzten Endes. Ne? Aber es wird ja nicht viel gesprochen im Film, würde ich allgemein mal sagen. Ne? Also
nee, absolut, genau, ja. Ich muss gerade mal korrigieren, der taucht erst im zweiten Teil auf. Im ersten, die Mumie von 99, taucht er gar nicht auf. Das ist nur das Sequel, wo er dann eine Rolle dann auf hat. Genau, ja, genau. Und dann gab es dazu noch mal ein Spin-off, wo dann nur noch mal die Geschichte des Skorpionkönigs erzählt wurde. Egal, darum geht's heute nicht.
Genau, ja. Falsches Thema.
Genau.
Was hältst du von dem Film? So als Film an sich, weil man kann so Filme, die auf Computerspielen basieren, ja immer auf zwei Arten schauen. Ich kann sie als Fan des Spiels gucken. Was ich jetzt zum Beispiel kann, weil wirklich Doom und Doom 2 habe ich sehr gerne gespielt, also ich bin nicht so der Zocker, spätestens seitdem es irgendwie Spielekonsolen gab, war ich aus diesem Game vollkommen raus. Wenn, habe ich früher auf dem PC gespielt, wie man ja schon bei 4 und 8 Megabyte bemerkt hat. Ne? Also, also du kannst ja immer einerseits gucken, funktioniert ein Film als filmische Umsetzung des Spiels? Und man kann sich ja auch fragen, funktioniert das auch wirklich völlig losgelöst? Kannst du diesen Film gucken oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar ertragen, wenn du das Spiel nicht kennst? Weil dazu werde ich nachher auch noch mal eine honorable mention.
Verstehe.
Also ich muss sagen, ich habe diesen Film damals aus der Videothek, glaube ich, gehabt. Oder heißt das DVD-Othek, wenn man eine DVD ausgeliehen hat?
Video schon, okay. Es geht um das Bild, glaube ich, nur bewegtes Bild. Ja.
Also ich fand ihn damals nicht gut, das weiß ich noch.
Ja.
Und als ich ihn jetzt dann nochmal geschaut habe, ich habe ihn extra dafür käuflich erworben übrigens, für 3 €. Oh, also so viel ist diese DVD wert, 3 ganze Euro heutzutage. Also ich fand ihn jetzt nicht ganz, ganz furchtbar, muss ich sagen. Aber es ist schon ein Film, bei dem ich über weite Strecken denke, dass mich das sehr stark an den zweiten Teil von Alien erinnert.
Oh,
mit
ja.
dem ganzen Look and Feel, das da so passiert, durch irgendwelche Gänge rennen und irgendwo lauert was, was auch über lange Zeit nicht immer unbedingt so ganz gut sichtbar ist. Ne? Mhm. Also das hat mich schon sehr daran erinnert. Und ich weiß nicht, das wirklich einzig Coole an dem Film, finde ich, ist diese Ego-Shooter-Sequenz, die ja, glaube ich, aber auch nur, wie lang ist die? 5 Minuten,
ja,
wenn überhaupt?
Wenn überhaupt, genau, ja.
Weil ansonsten ist das ja über weite Strecken wirklich, klingt jetzt blöd, aber ein ganz normaler Film. Ne? Also da rennen irgendwelche Marines durch die Gegend, die ballern durch die Gegend, daher kommen dann auch diese Assoziationen zu Aliens, würde ich mal denken.
Ja.
Und die Handlung ist ja eigentlich auch egal. Ne? Irgendwo ist irgendwas passiert und die Marines müssen kommen und aufräumen, so ungefähr.
Ja, da würde ich gerne mal ein bisschen auch ins Detail gehen, gerne.
Ja, gerne.
Ja, also wir haben schon gesagt, Doom von 2005. Regisseur ist Andrzej Bartkowiak, ein polnischer Regisseur, beziehungsweise hat den ersten Teil seiner Karriere eher als Kameramann begonnen und hat dort Sachen wie Speed oder Dante's Peak die Kamera gemacht. Hast du einen davon gesehen?
Natürlich, ist schon so eher Action-Segment, also sein Thema.
Ich finde, das merkt man auch an Doom. So irgendwie. Und ich finde auch diese Sequenz, auf die wir gleich nochmal besonders eingehen werden, ist auch wirklich eine Kameraspielerei. Wie zum Beispiel auch diese, im Film heißen, glaube ich, Killcams. Also diese Spezialeinheit hat dort so Kameras an den Waffen. Erinnerst du dich? Du hast ihn ja gerade erst gesehen wahrscheinlich. Da merkt schon, da kommt jemand vielleicht eher von der Kamera als vom Drehbuch. So, aber ist auch völlig fein. Wir haben schon gerade gesagt, Dwayne The Rock Johnson in einer der Hauptrollen, neben ihm noch Carl Urban, der jetzt auch relativ bekannt ist, damals allerdings noch gar nicht so. Ich kannte ihn tatsächlich schon früher aus den Serien Xena und Hercules. Diese alten neuseeländischen Fantasy, pseudo-historischen Serien, kannst du dich noch erinnern?
Ich habe das damals gerne geguckt. Mit Jim Beam, das ist kein Jim Beam, als Herkules.
Genau. Fand ich damals toll, habe ich nochmal versucht, nochmal immer nachzuholen vor ein paar Jahren. Es ist unschaubar. Es ist, tut mir total leid, ich konnte es nicht mehr ertragen.
Ist das so wie Prinzessin Fantagiro?
Ich dachte immer, Fantagiro ist die Betonung. Aber ja, genau, ja, ungefähr das Niveau, das ist es. Genau, ja, genau. Ist aber kein Neuling, Carl Urban, für die Horrorfilme, sondern kurz vorher kam Ghost Ship 2002 mit ihm ins Kino. Hast du den gesehen?
Natürlich.
Fand ich damals ganz toll. Also diese Anfangssequenz hat mich damals richtig weggeblasen. Das fand ich sehr heftig. Diese berühmte Szene mit dem Seil am Anfang von Ghost Ship. Der Rest des Films ist okay.
Gut, dass du selbst sagst.
Ja, aber diese ersten paar Minuten dachte ich schon damals so, okay, wow, das ist mal was Neues. Und in einer der weiblichen Hauptrollen haben wir die Schauspielerin auch Rosamund Pike. Die ist eigentlich bisher nur wirklich bekannt aus dem Die Another Day, James Bond-Film. Sogar der letzte mit Pierce Brosnan. Hast du den damals gesehen?
Nee, den tatsächlich nicht.
Ich auch nicht.
Weil ich habe mit Pierce Brosnan wirklich nur GoldenEye gesehen, damals im Kino. Und das war dann auch so eine Zeit, wo mich James Bond überhaupt nicht interessiert hat.
Verstehe.
Ab da irgendwie.
Ja, okay, verstehe. Ja, wie gesagt, vorher nicht wirklich viel gemacht, also man kannte sie jetzt nicht irgendwo anders her. Worum geht's im Film?
Wir können ja mal die DVD-Hülle bemühen, gucken, was da draufsteht, was da angeblich passiert. Oder brauche ich auch meine Brille für hier? Sonst kann ich das nicht lesen. Also, auf der Hülle steht Funkstille. Der Kontakt mit der Marsstation ist abgebrochen. Seit Tagen kein Lebenszeichen. In der letzten übermittelten Nachricht war von einer Quarantäne der Stufe 5 die Rede. Ein missglücktes Experiment? Eine bis an die Zähne bewaffnete Spezialeinheit unter dem Kommando des draufgängerischen Sarge wird in die unterirdischen Tunnel geschickt, um mit automatischen Waffen und Explosionsgeschossen Licht ins Dunkel zu bringen. Doch in den ausgestorbenen Korridoren lauert eine Legion blutrünstiger Mutanten, deren erbarmungslose Brutalität die jeder bekannten Lebensform übertrifft. Hardcore-Action mit Dwayne The Rock Johnson und Carl Urban.
Ja. Guck an.
Das steht da.
Von wann ist die DVD? Ist das ein später Release oder kam das?
Nö, das
kann man
ist,
das sehen?
Ich glaube, die ist von damals wirklich.
Okay.
Also ist ja noch hier in so einem neuen
Ja. Das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber vorne steht drauf, halt über dem Titel oben, einmal die Schauspieler Carl Urban und auch nur The Rock. Also da steht nur The Rock.
Der hat keinen Namen.
Genau, der hat das schon. Aber das ist ein spannendes Zeitzeugnis, weil ich finde, das zeigt nochmal, dass er eben unter diesem Wrestler-Namen, glaube ich, damals noch bekannter war als unter Dwayne Johnson, wie man ihn, glaube ich, heute eher verstehen würde. Schönes Zeitzeugnis auf jeden Fall, ja.
Auf jeden Fall schon eine lustige Angelegenheit.
Ja, also in dem Film folgen wir der Geschichte einer Spezialeinheit, die auf einer Rettungsmission ist, welche durch ein Wurmlochportal, genannt The Ark im Film, welches tief unter der Wüste Nevadas gefunden wurde, auf den Mars reisen. Also wir haben eine Geschichte im Weltall. Man kann schon fast sagen, dass es ein Science-Fiction-Film auch dadurch ist. Ich glaube, so ist er sogar unter Wikipedia gelistet irgendwie. Was würdest du sagen? Ist es eher Science-Fiction oder eher Horror, der Film?
Ich hätte gesagt, eher Action sogar, oder? Also ich würde ihn jetzt weder als Horrorfilm im klassischen Sinne noch wirklich als Sci-Fi einstufen.
Okay.
Im ersten als Action, würde ich wirklich sagen.
Ja.
Und wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich ihn aber doch eher in die Sci-Fi als in die Horror-Ecke packen.
Ja, verstehe. Ich finde, das ist sehr ähnlich zu Aliens 2. Der Vergleich ist sehr passend, finde ich, wo ich den ersten schon eher einen Horrorfilm sehe, statt einem Spukhaus haben wir halt ein Raumschiff quasi, so. Und der zweite macht ja dann doch eine andere Tür auf und geht ja dann doch sehr in die Action-Richtung. Das habe ich leider auch nicht so mag, den zweiten Alien-Film gucke ich deswegen nicht so gerne, aber ist trotzdem gut auf jeden Fall immer noch.
Es geht mir genauso. Ich kenne viele, die den zweiten besser finden, aber ich denke mir immer, nee, ich mag diesen subtilen Grusel, der ist mir auf jeden Fall lieber als dieses Hau-drauf-Gedönse.
Genau, der erste Film ist da deutlich eine langsame Erzählgeschwindigkeit und das finde ich heute immer noch angenehm zu schauen. Ich glaube, aber kann gut sein, dass es für viele Leute dann so heute ein bisschen zu langsam ist oder so.
Vielleicht,
dieser Film ist auf jeden Fall gar nicht so langsam. Da passiert auf jeden Fall die ganze Zeit Action, Action, Action. Vor Ort erfahren wir dann von den Fund von Menschenüberresten in der Grabungsstätte, welche ein zusätzliches Chromosom aufweisen. Ein Chromosom 24 heißt das in diesem Film, welches wohl für Mutationen verantwortlich ist, dass die örtlichen Forscher und ForscherInnen dort hat mutieren lassen. Im Endeffekt ist es dadurch eine Art Zombie-Film, würde ich eher behaupten, weil ich finde, diese Mutationen machen einen sehr zombie-filmhaften Charakter. Das ist jetzt nicht irgendwie wie bei Alien oder sowas. Das ist ja, würdest du auch nicht sagen.
Also vom Prinzip hätte ich auch gesagt, das ist letzten Endes wie Resident Evil im Weltall, so ungefähr. Also so würde ich es erstmal wahrnehmen.
Ja, genau, ja. Und anscheinend wurde dieses Chromosom künstlich erzeugt von denselben Wesen, die auch damals dieses Portal geschaffen haben, um alle Krankheiten auszulöschen. Also es wurde dann eben bewiesen, dass das ja irgendwie kein Krebs mehr gab und auch keine Alterserkrankungen und sowas mehr. Naja, auf jeden Fall werden innerhalb dieses Films dann die Crew von den Monstern, diesen mutierten Wissenschaftlern angegriffen. Und die Figur hier gespielt von, das ist doch Rosamund Pike, ne? Diese Samantha Grimm findet dann heraus, dass dieser Virus, beziehungsweise die Mutation, sich seine Opfer aussucht. Also eine gewisse Intelligenz hat. Da muss ich übrigens sehr an The Thing denken. Weißt du, welche Szene ich meine? Es gibt diese Szene mit diesem Blut.
Mit dem Blut, wo man den Draht reinhalten muss. Mhm. Habe ich letztens erst im Kino gesehen.
Ach toll, da lief der mal wieder als Special.
Ja, von Let's Talk About Horror lief der im Kino.
Ah, schön, schön. Das freut mich, das ist ein toller Film auch. Aber da gibt es ja dann so eine sehr ähnliche Szene, fand ich jetzt bei Doom, wo diese Wissenschaftlerin halt, diese Samantha Grimm, da auch so Blutproben quasi auf so ein Wattestäbchen, glaube ich, geträufelt, irgendwie über den Überresten eines dieser Mutanten drüber hält und der Mutant auf verschiedene Blutproben verschieden reagiert. Und das fand ich sehr ähnlich wie diese Szene mit diesen Petrischalen in dem Film. Ich würde sogar fast sagen, dass es Absicht war. Ich fand, das war zu nah dran irgendwie.
Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch überhaupt keinen Bezug zu den Spielen hat. Ne? Zumindest wird im Spiel ja nie großartig irgendwas in diese Richtung erzählt, würde ich mal
behaupten. Nein, das ist auch wirklich kein besonders erzählendes Spiel. Da kommen wir auf jeden Fall auch noch mal gleich zu. Wir dürfen jetzt mal kurz, um den Film noch mal kurz etwas zu Ende zu führen. Ich will gar nicht zu tief das eingehen, aber auf jeden Fall, diese Wissenschaftlerin hat auch einen Bruder, der Teil dieser Rettungsmission dort ist. Der wird eigentlich dann auch bei diesen Kämpfen stark verletzt. Um sein Leben zu retten, injiziert sie ihm dann dieses Chromosom. Und dann wacht er auf einmal ohne Wunden auf. Und es beginnt diese eine berühmte Szene im Film.
Ja, die Ego-Shooter-Sequenz.
Genau. Es ist, kann man sich genauso vorstellen, wirklich ist es, als ob man eine Kamera irgendwie an der Brust hätte. Man sieht die Waffe vor sich, an der rechten Seite, genauso wie es halt in einem dieser Ego-Shooter ist. Sobald auch bei Doom war damals die Waffe noch in der Mitte. Das war, glaube ich, damals war das immer noch, dass alles aus der Mitte kam. Das kam dann später erst, dass die an so einem rechten Bildschirm ran war. Damals war ich noch in der Mitte. Und dann habe ich mal eine Szene, Figur von Carl Urban, den haben wir schon wieder vergessen, einfach da durch diese Raumstation auf dem Mars da durchgeht und einfach links und rechts in den Gängen Mutanten, Monster und Zombies erledigt, weiß nicht, mit Feuer auch und Pistolen. Ich glaube, die Kettensäge taucht auch sogar mal kurz auf aus dem Spiel.
Absoluter Fanservice.
Genau. Tolles Stichwort, Fanservice, absolut. Und ich komme da später nochmal drauf, aber ich würde sogar fast sagen, dass es einer der wenigen Fanservices dieses Films. Weil man kann schon sagen, wir kommen da noch gleich drauf, dass der Film schon eher ein bisschen weiter weggeht von dem von dem Original. Wobei ich natürlich auch sagen muss, die Ausgangslage des Originalspiels ist auch dünn. Da ist nicht viel Handlung. Es ist nicht, dass man da viele Texte lesen müsste im Doom-Spiel von damals.
Nee, ja. Aber ja, Fanservice ist natürlich ein gutes Stichwort, weil es gibt schon viele, glaube ich, so Kleinigkeiten, die dann Fanservice sind, wie eben, dass da irgendwo halt die BFG rumsteht oder die BFG, die Big Force Gun oder wie er hinterher sagt, Big Fucking Gun. Ne? Also ja, genau. Das sind natürlich so Fanservice-Sachen und auch die Kettensäge an sich, das sind so kleine Sequenzen, aber wirklich nur im Großen und Ganzen, würde ich schon sagen, mit dem klassischen Look and Feel dieser Spiele, der ersten zwei oder drei Teile, hat das nicht unbedingt viel gemein. Und darum würde ich auch sagen, ich finde Doom jetzt weder als eigenständiges Produkt, also als Film, wirklich besonders herausragend, weil er erzählt jetzt ja nichts, was man nicht schon x-mal gesehen hätte. Ja. Und auch 2005 war das nicht wirklich neu.
Nee.
Da gab es auch schon sowas wie 28 Days Later, ne, wenn ich mich nicht völlig irre. Film, ne? Oder auch sonstige Zombie-Filme. Und als Adaption eines Spiels, muss ich auch sagen, finde ich es eher so semi, weil abgesehen von dieser fünfminütigen Sequenz ist da eigentlich nichts drin, wo ich jetzt sagen würde, Mensch, darauf haben jetzt die Zocker von damals aber 12 Jahre später gewartet, dass sie davor sitzen und denken, boah, jetzt bin ich aber hier völlig...
Ja, ja,
absolut. Ich weiß gar nicht, overwhelmed oder was weiß ich was.
Ja. Kurzer Funfact noch, so diese Ego-Schluss-Szene hat tatsächlich 14 Drehtage gefressen, also fast den Großteil, würde ich fast sagen, der Drehtage dieses Films.
Nein, das war jetzt gemeint, aber...
Wie lange habt ihr gedreht? 15.
Ja, genau.
Finde ich sehr interessant, weil es wirkt wie so eine One-Shot-Szene.
Absolut, ja.
Ohne Schnitt. Ich frage mich, was haben sie da 14 Tage lang gemacht? Vielleicht haben sie Doom gespielt.
Also ging es wirklich um das Filmen oder um das Nachbereiten?
Weil ist ja Drehtage, wirklich tatsächliche Drehtage.
Krass.
Ja, weiß ich auch nicht, wie sie es gemacht haben. Haben sie eben geschafft. Und noch kleiner Gag auch noch für die Spieler des Spiels damals. Auf dem Schrank, wo dann The Rock, nenne ich ihn jetzt nur noch, die BFG findet. Also ganz kurz zur Erklärung, BFG ist so mit die stärkste Waffe aus dem Spiel.
Ja.
Die BFG 9000. Ich glaube, die Entwickler haben es damals genannt im Handbuch als die Bioforce Gun.
Das kann sein,
Aber ich glaube, John Romero, also einer der Erschaffer des Spiels, hat immer mal auch verraten, dass es doch eher die Big Fucking Gun war. So wie sie dann auch The Rock im Film dann auch bezeichnet. Und auf jeden Fall auf dem Schrank, aus dem man sie nimmt, sind die Buchstaben IDKFA drauf, ist da jetzt Englisch ausgesprochen?
Spielcode.
Das ist nämlich genau der Cheatcode, mit dem man damals in Doom, ich glaube, alle Schlüssel, alle Waffen und alle Munition, glaube ich, bekommen
hat. IDKFA war dafür und IDDQD war für Unverwundbarkeit.
Ganz genau, wow. Hast du das nachgeschaut oder wusstest du das?
Das weiß ich noch.
Das weißt du noch. Hast du aber anscheinend oft eingegeben.
Nee, aber es ist sehr einprägsam.
Ja, okay, alles klar. Ja, Doom ist so ikonisch, dass es immer noch Spiele gibt, wo heute diese Cheatcodes verwendet werden, als Reminiszenz an diesen Klassiker der Ego-Shooter.
Und dein Abschlussfazit jetzt, nachdem ich gesagt habe, ich finde ihn als Film nicht unbedingt überzeugend und auch als Videospiel.
Nicht so früh. Ich würde noch einmal gerne auf das Spiel nochmal kommen.
Ja, klar.
Bevor ich mein Resümee dazu abgebe. Ja, hier nochmal ganz kurz ein paar Eckdaten. Also, wir haben ja schon gesagt, Doom erschien 1993 für PC von der amerikanischen Firma id Software. An der Entwicklung waren vor allem beteiligt John Carmack und John Romero. Ja, gerade John Romero ist so ein, für mich immer so in der Rockstar der Spielegeschichte, der immer noch mit langen schwarzen Haaren und mit fetten Karren und irgendwie, das ist, war wirklich so ein Rockstar. Man. Ja, genau, ja, ja, der Spielegeschichte. Er war auch tatsächlich sehr dafür verantwortlich. Also es gab, also id Software, die Firma hatte, war früher bekannt für eine Computerspielreihe, die hieß Commander Keen.
Genau.
Shareware
war das noch.
Genau, also, ja, du mir auch noch. Und Commander Keen ist ja eher eine etwas eher kindlichere, würde ich sagen, Spielereihe. Also man spielt da diesen kleinen, das ist auch ein Junge, würde ich behaupten, diesen Commander Keen,
ja,
der mit seinem Pogo-Stick da irgendwie durch irgendwelche außerirdischen Welten irgendwie, er schießt schon, es wird schon geschossen, so ist nicht so irgendwie, aber generell der ganze Look und das Spiel ist deutlich kindlicher irgendwie. Das Spiel war vor allem, und den Inhalt war verantwortlich Tom Hall, der auch so ein bisschen mit die Ideen zu Doom dann hatte, nach Wolfenstein 3D, und der hat tatsächlich auch ein bisschen mehr Handlungen überlegt sich zu den ganzen Sachen. Und da war John Romero gar kein Fan von, hat das alles rausgeschmissen. Und ich glaube sogar, er hat die Firma darauf kurz verlassen, wenn nicht sogar gefeuert wurde oder so. Also da wurde noch wirklich Nägel mit Köpfen gemacht damals. weil, ja, John Romero wollte wirklich da einen, also John Carmack war eher, glaube ich, so der Programmierer und John Romero eher der Typ mit der Vision. Und er wollte da, glaube ich, wirklich einen sehr, wie sagt man's, einfachen Einstieg, Schnelligkeit, Gewaltdarstellung, Blut, Schießen. ein Spiel für Jungs, das hat er sich wahrscheinlich damals gedacht, irgendwie so.
Ja, hat ja funktioniert.
Hat, ich wollte gerade sagen, es hat ja auch funktioniert, absolut, absolut, ja, ja, genau. Zur Handlung des Spiels, ja, das sind jetzt wenige Sätze, die ich dazu sagen kann, weil mehr ist leider nicht da. Das Spiel unterteilt sich in drei Episoden, hieß es damals. Die erste war das Shareware, was du gerade schon erwähnt hast. Das hieß, dass dieses Spiel kostenfrei kopiert werden durfte. Es war sogar immer eine Textdatei mit dabei, die einem mit den Rechten quasi zur Kopierung dieser ersten Episode. Wenn man da Episode 2 und 3 noch spielen wollte, musste man das Spiel dann käuflich erwerben. Da das aber noch nicht die Zeit der Kopierschütze waren, konnte man diese auch einfach so auf einer Diskette noch kopieren. Und die Raubkopierzeit war groß damals. Alle Spieler, alle hatten es und gekauft hatten es weniger. Trotzdem war das ein unfassbarer Erfolg damals für id Software, für die wenigen Menschen, die es dann doch gekauft haben.
Und ja. Die erste Episode hieß Knee Deep in the Dead.
Ah, sehr gut. Wow. Das hätte ich nicht mehr gewusst, Sehr, sehr gut. Weißt du noch 2 und 3? Irgendwas mit Southern of Hell ist die zweite, glaube ich. Und 3 ist...
Ich weiß nur noch, Doom 2 hieß Hell on Earth. Mhm. Das weiß ich noch. Aber Knee Deep in the Dead hat sich eingebrannt.
Ja gut, ja klar. Die haben natürlich auch dann am meisten gespielt wahrscheinlich. Ja, also die Handlung geht auch in Richtung Mars. Nicht ganz auf dem Mars, so wie bei dem Verfilmung, sondern es geht um die zwei Mars-Monde in diesem Fall. Phobos und Deimos. Das wusste ich vorher auch nicht. Und dort werden Teleportationsexperimente durchgeführt zwischen diesen beiden Monden, dass gerade experimentiert wird, wie kommt man von mit einem Teleportationsmaschine, mit einem Portal von den beiden Monden hin und her. Und bei diesen Experimenten, kann man sagen, geht ein bisschen was schief und auf einmal kommen Dämonen aus der Hölle, aus diesen Portalen.
Aus welcher Hölle eigentlich? Aus der Marshölle oder...
Ich würde eher sagen, aus der katholischen Hölle, würde ich fast eher sagen, so wie das für mich klingt. Genau, also ich glaube, das sind jetzt keine biblischen Figuren in dem Sinne, aber es sind ganz eindeutig auf jeden Fall Dämonen. Also wir haben dort teufelsähnliche Figuren. Ja. Oh Gott, wie heißen die nochmal alle? Die Lost Souls.
Es gibt irgend so ein braunes Vieh, das heißt EMP oder so. Oder
Imp, ja. Oder die Imps, ja genau, ja ganz genau, ja genau, ja. Wir treffen aber auch direkt am Anfang des Spiels trotzdem auch Zombies. Also es ist dann schon ähnlicher zu dem Film, weil diese ersten Marines, die man dort an einem Portal trifft, sind ja auf jeden Fall irgendwie zombifiziert, würde ich behaupten. Warum und wieso? Darüber schweigt das Spiel. Wir akzeptieren es und schießen einfach über den Haufen, was uns vor die Flinte läuft. Ja. Das ist nämlich das ganze Spielprinzip. Wir spielen dort einen namenlosen Space Marine, würde ich sagen. Später nannte man ihn den Doom Guy oder den Doom Slayer. Da gibt es solche Begriffe. Aber das sind ja trotzdem eher Bezeichnungen als jetzt wirklich Name dieser Figur. Diese Figur ist auch still, anders als der Duke aus Duke Nukem, der ja später dann sehr viel spricht, sehr viel Charakter dafür gibt. Der Doomguy ist da ganz still.
Shake it, baby.
Ja.
Kenn ich auch noch.
Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Innerhalb der zweiten Episode kommt man dann zum Rand der Hölle durch diese Portale und im letzten Episode dann ist man auch wie ich dann in der Hölle und schießt sich dort seinen Weg frei und versucht die Situation mit Gewalt zu lösen, weshalb es auch damals, weil es keine Alternative gab, dass auch in Deutschland auf dem Index gelandet ist. Die Gewaltdarstellung ist schon grafisch, kann man schon sagen, aber natürlich aus heutigen Standards lacht man da eher drüber, weil das halt wirklich wenige Pixelhaufen sind, aus denen die Monster dort bestehen. Aber es hat damals gereicht.
Ja, auf jeden Fall.
Die Fantasie musste nicht angeregt werden. Man hat gesehen, was man tat. Die Waffen haben ihre Wirkung gezeigt.
Und man sprach damals von fotorealistischer Grafik.
Wirklich? Wer hat das denn gesagt? Das heißt es doch immer, oder? Also, eigentlich heißt es doch, also mit der nächsten Konsolengeneration, mit der nächsten Grafikkartenversion, keine Ahnung, kommt dann immer, wird wieder gesagt, jetzt sind wir aber beim Fotorealismus. Ich würde sagen, wir sind doch fast da.
Ja, durchaus.
Ja, wir sind schon sehr nahe gekommen. Ja, das waren einmal Film und Spiel. Ich habe mal ein bisschen überlegt, so, was sind denn so die Unterschiede und Gemeinsamkeiten eigentlich zwischen diesen beiden Medien? Also klar ist natürlich, wir haben den Mars irgendwie als Spielort. Auch wie gesagt, beim Spiel halt die Monde, beim Film ist es der Mars selbst. Was im Film anrechnen muss, ist, dass die musikalisch geht das in eine ähnliche Richtung. Natürlich muss man sagen, 92 sind wir in der Zeit, wo die Soundkarten MIDI-Musik abgespielt haben, also synthetisch erzeugte Klänge von realistischen Instrumenten. Also, aber es wurde zumindest versucht, damals so ein bisschen den Metal-Sound der 90er umzusetzen. Also wir haben schon Schlagzeug und verzerrte Gitarren und man erkennt auch so ein paar Riffs wieder, würde ich sagen. Also da sind schon so ein paar Anleihen an Metallica-Songs bei und sowas. Und das auch von Sekunde 1 an. Und das läuft auch durch. Es ist nicht, dass es irgendwie stille Momente im Spiel gibt, sondern wir haben eigentlich die ganze Zeit eine Geräuschkulisse aus, ja, sagen wir ruhig mal Metal-Musik im weitesten Sinne und Schussgeräuschen und Monsterschreien. Das haben wir in der neuen Verfilmung auf jeden Fall auch. Also in der 2005er Verfilmung meine ich jetzt. Natürlich dann so ein bisschen natürlich in der richtigen Studioproduktion. Das klingt dann schon auch wie eine Metal-Produktion dann eigentlich klingen sollte, ja, und nicht von irgendeiner Soundblaster abgespielt. Also der damaligen geläufigen Soundkarte für PCs. Du hast es vielleicht auch dann so gespielt, ne? Mit Soundblaster.
Natürlich.
Und ja, natürlich. Okay, sehr gut.
Soundblaster 2.0.
Sehr gut.
Aber ich glaube, ich hatte nur eine nachgemachte.
Ja. Also in Actionsequenzen haben wir auf jeden Fall öfter mal, dass dann da auch mal kurze Metal-Musik läuft. Vor allem halt in der besagten Ego-Perspektiven-Szene kann man dann schon noch mal so ein schönes Riff, was uns dort in die Action reinziehen soll. ja, wie gesagt, die Ego-Shooter-Szene ist auf jeden Fall so ein gemeinsames Stück. Ich würde sagen, das ist die größte Schnittmenge eigentlich sogar dieser beiden Sachen, wo man sich das mal so ein bisschen trifft. Wir haben, wie du schon erwähnt hast, die BFG-Gun. Und tatsächlich habe ich aber auch erst durch einen YouTuber herausgefunden, werden in dem Film auch Keycards benutzt, um Türen zu öffnen.
Ja.
Das war eins der großen Ziele nämlich damals, durch die man überhaupt ins nächste Level gekommen ist. Da musste man nämlich immer farbige Schlüsselkarten finden. Waren meistens wie rot, blau und gelb, meine ich irgendwie, ne?
Nee. Blau auf jeden Fall.
Blau auf jeden Fall, ne? Ich weiß es auch nicht mehr genau, ja. Um dort in den nächsten Level dann zu kommen. Und das haben sie, ich hoffe, sie haben es eingebaut, weil jemand das Spiel gespielt hat aus der Crew. Ich weiß es nicht. Keycards gibt es natürlich auch im Krankenhaus oder woanders. Also es kann auch sein, dass es einfach so war. Zufall. Aber fand ich schön, dass es man es zumindest mal gesehen hat, wenn man darauf achtet. Wie gesagt, es ist eine ganz kurze Szene und man sieht mal einmal kurz eine Schlüsselkarte immer durchziehen. Wer weiß.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins. Volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Ja. Haben wir nun dein Resümee oder möchtest du noch mehr zu diesem fantastischen Film erzählen?
Ja, nur ein paar wenige Worte. Also Unterschiede, das sind natürlich eigentlich sehr viele. Das ist natürlich eigentlich gerade auch vielleicht, wo man sagt, dass der Film jetzt, ja, zumindest aus Gamer-Sicht jetzt nicht mit die schönste Umsetzung des heißgeliebten Dooms war. also ganz klar, wir haben völlig andere Figuren. Die Hauptfigur, der Doom-Guy, da taucht überhaupt nicht auf. Vor allem dieser religiöse Faktor mit Hölle taucht überhaupt nicht auf. Vielleicht auch ein bisschen, um das Publikum zu erweitern oder vielleicht diesen religiösen, ja, religiös ist ein großes Wort im Sinne schon, aber diesen kirchlichen Bezug mit Hölle vielleicht auch aus dem Kino rauszunehmen. Weil es gibt auch einfach andere Kulturen, die da nicht so drauf stehen. Das hat man öfter mal im Kino, dass ja dann, wenn Sachen zu religiös werden, dass sie dann eher rausgenommen werden. Zum Beispiel im Gaming-Bereich gibt es ja auch die Firma Nintendo aus Japan, sehr bekannt, die ja für alle Entwickler, die Spiele für Nintendo-Konsolen entwickeln, ist es quasi eine der Regeln, dass religiöse Bezüge vollkommen daraus zu schneiden sind. Also manchmal gibt es dann auch Nintendo-Versionen von Spielen, wo das mit rausgeschnitten wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht hier aus einem ähnlichen Aspekt gemacht wurde, dass man das dort entfernt hat. Dafür halt im Film diese Geschichte mit diesem zusätzlichen Chromosom, ja, wirkt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ich meine, na gut, das ist ein Teil der Horrorfilme, da ist öfter mal Sachen an den Haaren herbeigezogen. Ja, irgendwie. Ja.
Ich dachte immer, das sind alles Tatsachenberichte.
Schön wär's. Nee, gar nicht schön wär's. Das wäre ganz fürchterlich. Halt, stopp.
Texas Chainsaw Massacre. Ist wirklich passiert.
Ja. Zumindest spielen beide sich auf dem Mars, ja. Ja, was soll man sagen? Ich frage es jetzt eh so ein bisschen, ist das überhaupt Horror? Also wie gesagt, Doom war damals schon, hatte Inspiration aus Horrorfilmen, das kann man schon sagen. Es gibt Szenen in dem Spiel, wo es dann mal irgendwie darum, dann gehen mal alle Lichter aus und dann kommen irgendwo aus irgendwelchen Verstecken irgendwelche Monster raus. Das hat jetzt keinen Jumpscare-Effekt jetzt gehabt, wie jetzt in Filmen oder sowas. Aber man sieht schon, da sind Inspirationen aus der Popkultur, aus der Horrorpopkultur der Zeit, sind dort verarbeitet worden. Aber eher mäßig gewürzt, sage ich mal. Also hier und da mal ein bisschen verstreut. Wie gesagt, der Film hat auch seine Horrorelemente, finde ich. Das sind ja diese typischen Szenen, halt, welche Soldaten-Spezialeinheiten. Wir haben heute übrigens öfter Spezialeinheiten, die kommen noch ein paar Mal vor. ja. Auch eine typische Horrorfilm-Truppe auf jeden Fall. Dieses typische, man geht durch Gänge, man weiß, irgendwo ist ein Vieh, was mich beobachtet, was auf mich wartet. Diese Szene ist in der Toilette da zum Beispiel ganz typisch, wo dem einen Soldaten da diese Munition und die Toilette fällt und dann muss er da unter die Toilettentüren da durchkriechen und im Endeffekt kommt das Vieh dann von oben. Das sind auch Szenen, die man in Alien schon gesehen hat zu dem Zeitpunkt. Also das sind, also ich finde, man kann das schon irgendwie in Horror einsortieren, aber es ist auf jeden Fall eher ein actionlastiger Horror und es ist, also die Horrorelemente sind eher dann die Thematik so ein bisschen und die, ja, genau, ja. Ich finde auch so mit Portalen, das ist auch ein typischer Horror-Effekt. Das haben wir schon öfter, finde ich.
Ja,
schon. Das kommt schon mal vor, ja. Auch so diese verzerrte Hilfenachricht, die bekommen, diese Spezialeinheit da von diesem einen Forscher, der da von den Mutanten da getötet wurde. Auch diese Szene, weil er dann da mit dieser abgetrennten Hand im Gang steht und noch sein eigenes Ohr isst und sowas. Das sind schon eher Horrorelemente als jetzt reine Actionelemente. Also jetzt in einem Stirb langsam sieht man das jetzt nicht sowas irgendwie.
Ja gut, da ist glaube ich auch keiner sein eigenes Ohr.
Nee.
Also, wären wir jetzt nicht bekannt. Ja.
Aber auch dieses, dass am Ende die Menschheit ja eigentlich verloren ist und so. Das sind schon typische Elemente, finde ich. Das
Ja, schon, aber ich würde immer noch sagen, im Großteil wird der Film von Actionsequenzen dominiert.
Absolut. Ich würde sagen, das ist ein Action-Horror-Film, kann man irgendwie, finde ich, so einkategorisieren. Oder würdest du mich da...
Nö, kann ich mich drauf einigen, aber wenn jemand zu mir sagen würde, nenn mir einen typischen Horrorfilm, würde mir jetzt bestimmt nicht Doom einfallen an erster Stelle.
Also nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Nee. Ja, zum Resümee. Also der Film war auf jeden Fall ein finanzieller Misserfolg. Oh. Hat trotzdem dafür gesorgt, dass es noch später Verfilmungen gab, aber ich glaube, das lag dann eher daran, dass die Spielereihe noch sehr erfolgreiche Titel noch rausgebracht hat, die, glaube ich, dann nochmal ein neues Interesse geweckt haben. Da haben Menschen Geld gerochen und dann wurde nochmal ein Film gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt da gab, hätte ich mal nachgucken müssen, Mann. Aber da kamen auf jeden Fall noch später Verfilmungen, die aber sehr weit weg sind, sofern ich weiß, von diesem ersten Versuch dort einzumachen. Da kommen wir jetzt mal später auch nochmal zu, aber ich würde immer sagen, so der Horror in Spiel, Computerspielen wird meistens so ein bisschen dadurch ausgelöst, dass es eher eine Knappheit gibt an Munition und an Waffen, der Kampf generell eher etwas schwieriger ist und dass meistens die gegenüberliegende Macht, also seien jetzt die Alien-Mutanten Zombies, eher in der Übermacht sind in der Situation und dass dadurch eine gewisse Spannung erzeugt wird bei mir, weil ich weiß, oh, jetzt muss ich echt aufpassen. Man kann auch meistens wenig speichern und da muss man immer so gucken, gehe ich jetzt nochmal zum Speicherpunkt zurück, gehe ich nochmal in den nächsten Raum, werde ich nicht da getötet, dann muss ich nochmal eine Stunde Spiel wieder nachholen und das macht einfach einen Stress aus und auch eine gewisse Furcht und da und davon ist der Film ja sehr weit weg, also hier sind große Waffen das Thema, gerade diese Ego-Shooter-Sequenz, das ist ja eher eine Überpotenz der Figur, die dort einfach nur alles nur noch niederballert und sowas, also eher ja, näher am Spiel, eher weiter weg vom Horror, würde ich sagen. Und ich glaube, dass das ist auch so ein bisschen das Problem, warum das auch, glaube ich, kein großer Erfolg war, weil es auf der einen Seite für die Gamer zu weit weg von ihrem Spiel war. Ich meine, das ist ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon 13 Jahre her. Über einen längeren Zeitraum entwickelt sich ja eine Nostalgie und ein, dafür manche ist das schon, die sind erwachsen, für die war das die Kindheit und so. Und ich glaube, da sind dann die Meinungen so gefestigt, dann ist man nicht mehr offen für eine Neuinterpretation oder sowas von Doom, wo eh nicht viel zu interpretieren ist. Aber, ne, du weißt, was ich meine, glaube ich. Ich glaube, das hat nicht gereicht. Und für die andere Seite, für die Menschen, die das im Kino gesehen haben, die mit dem Spiel nichts zu tun hatten, war das einfach ein unterdurchschnittlich guter Film.
Das war ein schönes Schlusswort darunter. Ich glaube, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen mehr sputen.
Ja? Wie weit haben wir denn schon? 40 Minuten. Ah, okay, alles klar. Ja, dann schneid doch einfach mal raus.
Na, Quatsch.
Nein, okay. Okay.
Das war, wie gesagt, ein schönes Schlusswort dazu.
Ja.
Und ja, wir bleiben ja sogar bei einem ähnlichen Ansatz. Du hast ja vorhin schon gesagt, Spezialeinheiten.
Ah ja.
Das verbindet diese beiden Filme auf jeden Fall.
Ganz genau.
Und dann geht's jetzt, ja, das ist so ein glaube ich, so ein klassisches Konsolenspiel, oder? Das Doom war ja wirklich noch für den Personal Computer, wie er damals ja noch hieß. Also genau. PC-Spiel war das ja noch.
Genau.
Aber jetzt ist für mich so meine erste Erfahrung, glaube ich, von der PlayStation, hätte ich sogar gedacht.
Genau, es ist genau richtig. Ja, genau. 96 erschien auf der PlayStation 1 von Capcom aus Japan das Spiel Resident Evil.
Ja.
Biohazard, wie es im Original heißt. Das heißt irgendwie komischerweise nur so bei uns hier Resident Evil, weil ich einen unfassbar komischen Titel finde. Dass hier wohnt das Böse ja quasi. Wie sagt man, wie kann man das übersetzen besser? Eigenartig auf jeden Fall irgendwie. Ich habe es als Kind damals nicht verstanden, den Titel. Ich dachte immer, das wäre dann dieses Herrenhaus, worum es geht im ersten Teil. Das wäre die Residenz Böse quasi, was auch überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber so habe ich es halt damals gedacht, ja. Ja, zu diesem Spiel gab es nämlich 2002 einen Film von Paul William Scott Anderson. Hast du ihn gesehen?
Resident Evil.
Damals, meine ich.
Tatsächlich, aber nicht als er komplett neu war. Als der zweite Teil ins Kino kam, bin ich in ein Double Feature gegangen. Da liefen beide Filme, beide hintereinander. Und ich glaube, dieses Double Feature war auch der Grund, warum ich das alles nicht unbedingt in allerbester Erinnerung hatte. Mhm. Wobei ich jetzt nach einem nochmaligen Gucken gemerkt habe, der erste Teil, über den wir jetzt ja auch nur sprechen möchten, der ist im Grunde gar nicht so verkehrt. Der ist, würde ich sagen, ein Produkt seiner Zeit.
Oh ja.
Er geht in eine, vom Look and Feel in eine sehr ähnliche Richtung wie Doom, finde ich. Also du hast auch genau dieses, eine Gruppe von Söldnern, eine Spezialeinheit, taucht irgendwo auf, muss irgendwie den Karren aus dem Dreck ziehen, haben hier natürlich dann auch wieder die gut aussehende Frau dabei, die sich natürlich an nichts erinnern kann. Und müssen ja auch in diesen Hive, heißt es da, ne?
Genau.
Also in dieses unterirdische Labor unter Raccoon City. Und auch da hast du natürlich dann dieses Typische, was du auch wieder als Reminiszenz an Aliens sehen könntest. Ne? Du hast Gänge, in denen irgendwas lauert. Du schleichst durch die Gegend. Du hast irgendwelche Labore, in denen irgendwas passiert. Und also vom grundsätzlichen Ansatz gehen beide Filme schon in eine sehr ähnliche Richtung, wie ich finde. Wobei ich im direkten Vergleich schon Resident Evil, auch wenn es ja eine deutsche Produktion letzten Endes ist, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, oder? Horror aus Deutschland?
Das ist so was. Nee.
Ist aber eine Bernd Eichinger Produktion.
Wie ist denn damals dieser Film Anatomie?
Anatomie, ja, mit Franka Potente.
Ja, ganz genau.
Der war auch aus Deutschland.
Das war für mich so immer, wenn ich an deutschen Horrorfilm denke, immer so das Erste, was in meinen Kopf kam, Anatomie. Und das fand ich damals schon überhaupt nicht gut. Fandst du das gut? Hat sich das gekriegt, ja?
Boah, ich habe den jetzt Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
Ja,
aber
ich auch nicht.
Ich fand ihn damals zumindest in Ordnung. Und das ist in meiner Einschätzung für einen deutschen Film, wenn du sagst in Ordnung, das ist schon so der Ritterschlag, ne?
Ja, ja.
Also,
ich verstehe, ja.
Also, weil deutsche Filme, also Kathi, meine Frau, würde jetzt sagen, ich mag keine deutschen Filme. Und da würde ich immer sagen, das stimmt nicht. Es gibt schon deutsche Filme, die ich mag, aber ich finde, wenn Deutsche versuchen, einen Film zu machen, ist es völlig egal, ob es eine Komödie sein soll oder ein Horrorfilm. Du hast so einen ganz bestimmten Vibe immer in diesem Film, der immer so pseudomäßig rüberkommt. Egal, ob es eine Komödie ist und es so auf Teufel komm raus lustig sein möchte oder wenn man versucht, gruselig zu sein, dass man immer so, es fühlt sich immer so im hohen Maße gewollt und nicht gekonnt an, finde ich. Also bei deutschen Filmen ganz furchtbar.
Steckt uns da manchmal nicht im Blut, ne? Das heißt, nicht nur manchmal, öfter eher.
Also schlimmste Beispiel, das ich jemals gesehen habe, passt jetzt gar nicht zum Thema, war der Bibi Blocksberg-Film.
Oh Gott.
Wo alles so nach Kulisse aussah.
Ja.
Und da gab es ja schon Harry Potter-Filme. Und bei Harry Potter zweifelst du nicht eine Sekunde, dass Hogwarts genau da steht, wo du siehst.
Das
oder
stimmt,
dass die Abfahrt von Gleis 9¾ genauso passiert. Mhm. Und wenn du dann diesen Bibi Blocksberg-Film guckst und nur denkst, hättet ihr nicht die Pappmaché zumindest ein bisschen anders anmalen können, dass sie nicht ganz so unecht aussieht? Und da muss man ja wirklich sagen, vom Look sieht Resident Evil gar nicht verkehrt aus.
Absolut. Ich finde auch, die Besetzung ist ja wirklich nicht verkehrt. Also wir haben da ja Mila Jovovich, hast du ja quasi gerade schon erwähnt, ne? Schauspielerin mit serbisch-russischen Eltern.
Aus das fünfte Element müsste man sie
kennen. Genau, ganz genau. Da kann man zum Beispiel her. Und auch aus Die Rückkehr zur Blauen Lagune.
Es ist nicht so ganz mein Film, aber
Ja, da sprechen wir auch nicht drüber, dass...
Ja, wir hatten schon Bibi Blocksberg.
Ja, wir hatten schon lange gemacht, aber reden, ja. Nee, ein Softporno kann man das nicht nennen, aber ein...
Erotikfilm?
Ja, das eigentlich auch nicht.
Liebesschnülzen mit Tiefgang.
Ja, vielleicht eher das für Menschen mit sehr zuknüpften Hemden auf jeden Fall. Also, schwieriges Thema, egal, ist auch nicht unser Thema. Aber dafür auch schon mit Michelle Rodriguez, die kannte man... Aber zu dem Zeitpunkt vielleicht höchstens aus The Fast and the Furious. Heute deutlich bekannter, die Sachen wie Avatar oder sowas. Aber damals war es noch keine große Nummer, aber...
Ja, in Lost hat sie auch mitgespielt, ne? In der zweiten Staffel, glaube ich.
Das kann sein. Aber das muss ja dann danach gewesen sein, oder?
Es war danach,
muss danach gewesen sein. Ja, ich guck hier mal so ein bisschen, wo waren die Leute damals und wie kann man sie damals so einschätzen. Wie zum Beispiel auch Heike Makatsch. Ja. Wo haben wir denn da? Dann haben wir nicht mal eine deutsche Schauspielerin nämlich auch mal dabei. Wobei die jetzt eher so als Viva-Moderatorin oder damals aus Bravo TV auf RTL 2 bekannt war, hat man nicht unbedingt als Schauspielerin zuerst wahrgenommen.
Ja, sie macht ja auch nicht wirklich viel
im Film. Sie macht nicht viel, aber ich finde, es passt im Film. Es ist okay. Ich hab kein Problem damit gehabt.
Nein,
das war eine Auszeichnung. Ich habe kein Problem mehr gehabt.
Für einen deutschen Film wieder, ne? Das ist schon genau. Hochkunst.
Ja, genau. So. Ganz schnell mal so ein bisschen, worum es im Film geht. Also es gibt einen Megakonzern, die Umbrella Corporation, die forscht heimlich in einem unterirdischen Komplex, den du gerade erwähnt hast schon, den Hive, an dem sogenannten T-Virus, der tote Zellen wiederbeleben kann. Am Anfang des Films sehen wir dort einen Diebstahl, bei dem versucht wird, dieser Virus dort aus diesem Labor zu entwenden. Aber die Person, die ihn stiehlt, wirft ihn auf den Boden und so wird quasi der T-Virus freigesetzt in diesem Labor. Wir sehen, wie viele Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen sterben, weil auch dieser Komplex dann abgeriegelt wird. Alle Türen schließen sich, es strömt Gas aus, die Labore werden mit Wasser gefüllt. Also wir haben relativ viele Tode direkt in den ersten paar Minuten dieses Films. Und ich finde, das kann man auch heute sich noch angucken. Nicht, weil Leute sterben, einfach nur, ich finde, das ist immer noch gut gemacht. Das
kann man gut gucken, sterben Leute, gut.
Nee, aber auch, ich weiß noch damals, diese Szene mit dem Aufzug, mit diesen Aufzügen eher, fand ich damals sehr unangenehm. Ich mag Aufzüge generell nicht so. Und der Film hat dazu beigetragen, dass ich nicht der größte Fan von Aufzügen bin.
Also nicht den Kopf ausstrecken, ne?
Na, genau, ganz genau. Bloß das muss man auch überlegen, das kam in vielen Horrorfilmen danach auch noch. Und vor allem diesen, nicht Saw, wie heißt es denn jetzt, diese Final Destination-Filme und sowas. Da kam das auch wiederholt nochmal danach.
Ja. Das auf jeden Fall.
Ja, unsere Hauptfigur, gespielt durch Mila Jovovich, ist Alice, die da dann auf einmal nach einem Schnitt nach diesen Szenen in einer Villa aufwacht, sich an nichts mehr erinnern kann. Sehr viel nackte Haut habe ich nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass es so viel nackte Haut war in diesem Film. Also das muss Absicht gewesen sein.
Meinst du?
Ja, da wurde auf jeden Fall, glaube ich, Leute ins Kino gelockt, nur durch nackte Haut.
Ich dachte, die hatten kein Budget mehr, weil das für die Spezialeffekte draufgegangen ist. Und dann hieß es, ja, du musst leider hier...
So sieht der Film aber leider nicht aus.
Ja.
Auf jeden Fall, diese Villa wird gestürmt durch eine Spezialeinheit. Dabei wird noch wie wir später herausfinden, nicht wirklich der Ehemann von Mila Jovovich, der auch die Erinnerung verloren hat. Und man findet raus, dass dort unter dieser Villa halt dieser Hive sich befindet, dieses Geheimlabor dieser schrecklichen, fiesen, des schrecklichen fiesen Konzerns Umbrella Corporation, die da halt diese Experimente durchgeführt haben. Und es wird versucht, diese KI abzuschalten, weil die halt da irgendwie wahnsinnig geworden ist, weil es zumindest da irgendwie für sehr viel Unheil gesorgt hat in die Situation.
Ja.
Auf diesem Weg zu diesem, also das wird versucht, indem man den Zentralcomputer ausschaltet. Dieser Zentralcomputer ist gesichert durch einen Gang mit Lasern. Das ist für mich einer der auf jeden Fall... Ja, sagen wir so, diese Szene habe ich sehr im Kopf, wenn ich an diesen Film denke. Das hat für mich viel ausgelöst. Also wir haben die Situation, ist halt, dass unsere Spezialeinheit, die in diesen Hive eindringt, durch diesen Raum gehen soll, muss, zu diesem Computer. Und der Computer hat ein Abwehrsystem und schickt dann so Laser, die verschiedene Muster bilden quasi, zum Teil auch ganz kurz vor den Spezialeinheiten herrscht. Und die einfach dann da durchsäbel, bis da sogar der... Ich glaube, das war der Captain der Einheit, glaube ich sogar, dann am Ende in viele kleine Würfel zerlegt wird. Finde ich, sieht immer noch gut aus, oder? Was meinst du?
Die Effekte oder
allgemein? Ja,
also die Szene. Das kann man sich noch ganz gut angucken. Die Szene auf jeden Fall. Es gibt im Laufe des Films sicherlich so ein paar Sequenzen, gerade so der fiese Endgegner sieht aus heutiger Sicht schon sehr so nach, keine Ahnung, Photoshop so ungefähr aus. Ne? Das sieht nicht wirklich organisch und natürlich aus. Aber der Film lebt ja auch genau wie Doom sehr viel von halt actionreichen Szenen. Und ich finde, die kann man sich auch eigentlich heute noch relativ gut angucken. Also, das sieht jetzt nicht irgendwie schlecht aus. Das ist auch nicht wie bei einem anderen Film, wo wir nachher vielleicht noch mal kurz ein paar Worte drüber verlieren. Das sieht auch nicht schlecht aus. Mhm. Klar, das CGI ist nicht besonders gut. Gerade dieses ganze Gedönse, wenn sie in den Hive runterfahren und man dann diese Animation von dem Hive sieht und wo sie sich befinden. Und dann die Rede ist, es ist eine mega künstliche Intelligenz. Und du denkst, dafür sieht das aber ganz schön scheiße aus, was man da so an Grafik sieht.
Ja, das
Produkt genau. seiner Zeit, aber
ja,
kann man noch ohne Probleme gucken. Finde ich sogar, also man kann es besser gucken als Doom, finde ich
absolut,
sogar.
Ja.
Find Obwohl es ja drei Jahre älter sogar ist.
Genau, von 2002, ganz genau, ja. Auf jeden Fall, es wird geschafft dann, die schaffen es dann doch irgendwie da durchzukommen und diesen Computer abzuschalten, wodurch sie dann alle Türen wieder öffnen und dadurch quasi die Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen, die dort verstorben sind, dann durch den T-Virus allerdings dann wieder auferstehen als Zombies, auch dann freigelassen werden. Dann folgen halt dadurch eine Menge Actionsequenzen mit viel Geballer und Zombies, wie man sich das halt vorstellt. müssen wir jetzt auch auf die Story gar nicht so weit eingehen, ist jetzt auch nicht so dolle. Auf jeden Fall am Ende schafft es dieses Team wieder da rauszukommen und am Ende, es gibt so einen Zug, der quasi diese Villa mit dem Hive verbindet, treffen wir dann quasi unseren Endgegner in dem Spiel, das ist der sogenannte Licker, ein Experiment, so heißt es im Spiel, deswegen
okay.
weiß man das, ja. ein Experiment,
oder?
Ich hoffe nicht, ich habe es nicht gehört zumindest, wo dieser T-Virus in lebendes Gewebe gespritzt wurde, anstatt in totes.
Also Licker wie to lick?
Ja, genau.
Oder wie Likör?
Der hat jetzt. Ja so eine lange Zunge.
Yeah.
Genau. Und dieses Wesen hat dann so eine Spezialfähigkeit, dass es DNA aufnehmen kann von seinen Opfern, weshalb sich immer so ein bisschen weiterentwickelt quasi mit jedem Opfer, das es erledigt. Und die letzten Einheiten aus dem Spezialteam werden dort durch dann diesen Licker halt erledigt, sodass am Ende nur noch Mila Jovovich und ihr, ich nenne es jetzt mal, also mein weitestgehende Partner, da irgendwie rauskommen. Ja, dann kommt wieder eine weitere Spezialeinheit, nimmt diese beiden gefangen. Wir haben noch eine kleine, kurze Erwähnung des Nemesis-Projekt, was nochmal ein kleiner Hinweis ist auf den, oh Gott, dritten Teil, glaube ich, der Spiele, der jetzt nicht so weit entfernt ist, zeitlich, glaube ich, von dem Film, Erscheinungsmäßig nicht so weit entfernt ist. Und damit endet der Film quasi auch schon. Man sieht dann noch mal kurz, wie Mila Jovovich noch mal aufwacht, wieder sich irgendwie die Nadel und die Zugänge abreißt. Sehr 28 Days Later mäßig, nur dass es da die erste Szene ist.
Und da auch wieder nur sehr leicht bekleidet.
Oh ja, mit einem natürlich. Ja, ja.
OP-Hemdchen noch nicht mal.
Ja, nicht mehr, genau. Davon schon die S-Version auf jeden Fall. und dann nach draußen geht und die Welt liegt in Schutt und Asche und es überall brennt es und Zombies laufen auf der Straße. Sie nimmt sich, glaube ich, also eine Schrotflinte noch aus dem Polizei. Auto. Auch ein Hinweis auf das zweite Spiel von der Spielereihe. Ja. Und damit ist der Film zu Ende.
Damit ist der Film zu Ende. Ja. Und aber Resident Evil war als Spiel auf jeden Fall auch sehr erfolgreich. Da kann ich mich dran erinnern. Ich selbst habe es nicht gespielt, weil ich halt zum damaligen Zeitpunkt keine PlayStation besessen habe. Aber natürlich der gute Bekannte, der einem auch damals Doom besorgt hatte, der hatte natürlich eine PlayStation und der hatte natürlich auch Resident Evil. Und so viel kann ich mich zumindest dran erinnern, mit diesem Spiel hat dieser Film jetzt auch ähnlich wie bei Doom so wenig bis gar nichts zu tun. Also maximal, dass es die Villa und den Hive gibt, hätte ich gesagt. Aber ansonsten ist da, glaube ich, nicht viel Schnittmenge übrig.
Genau. Also ich finde, es ist ein bisschen näher am Original, vielleicht zu Doom, aber nicht viel. Auf jeden Fall. So, nochmal kurz zum Spiel ein bisschen. Also wie schon gesagt, ist 1996 erschienen für die PlayStation 1 vom japanischen Hersteller Capcom. Kann man einsortieren in das Genre Survival Horror.
Ja.
Einer der Begründer zum Survival Horror ist zum Beispiel Alone in the Dark. Zwinker, zwinker. Da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, also noch bevor der Aufnahme. Ist auch ein Spiel von, allerdings ein PC-Spiel von 1992. Das müssen das Genre begründet hat. Ich sag mal so, es geht viel darum, wie ich vorhin schon meinte, man hat nicht viel Waffen, man hat nicht viel Munition, Kampf ist eher schwierig und man muss irgendwie überleben und das aber eher durch Rätsellösungen, durch Gegenstände finden, denen sagen wir generell Wegfindung und so.
Und halt im Gegensatz zu Doom auch nicht als Ego-Shooter, ne? Also du steuerst eine Figur, die du halt wie den Protagonist in einem Film siehst.
Genau. Gerade in den ersten Iterationen auch meistens so, dass es eher feste Kameraperspektiven gibt und man steuert eine 3D-Figur durch aber eine 2D-Landschaft. Das sind quasi ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also es gibt quasi eine Grafik im Hintergrund und darauf steuere ich aber eine 3D-Figur. Das sah halt schöner aus, als wenn man alles in 3D gemacht hätte, weil die 3D-Technik auch auf PlayStation 1 jetzt noch nicht so weit fortgeschritten war wie heute. Und dadurch sah ein Spiel dann ein bisschen netter aus, aber wie gesagt, mit dem negativen Effekt, dass halt die Kamera immer fix war und wir immer nur aus einer Perspektive die Figur gesehen haben, was mal schwierig war, dadurch Distanzen abzuschätzen oder ob man hinter was stehen kann oder vor was etwas stehen kann. Ja, solche Probleme auf jeden Fall. Ganz kurz mal so ein bisschen über die Handlung des Spiels. Es geht um das Spezialkommando Staris, das sind die Special Tactics and Rescue Service Leute. Und es geht darum, dass in der Nähe eines alten Herrenhauses, in der Nähe von Raccoon City, der Name fiel vorhin schon mal, gab es wohl einige kannibalistische Morde. Und dann wird da die Spezialkommando hingeschickt in einem Helikopter, der stürzt eigentlich ab. Und wir sind jetzt das andere Team, was quasi eigentlich nur dieses erste Team retten soll. Und wir finden dort dann dieses besagte Herrenhaus. Das finde ich ist für mich auch so das, wo ich, als erstes denke, wenn ich an Resident Evil auf der PlayStation denke, ist dieses Herrenhaus. Ich finde, das ist vom Stimmung her anders als im Film. Also ich weiß gar nicht, also ich glaube schon, dass der Film, die Leute, die sich erdacht haben, schon sich irgendwie daran halten wollten an den Film, an dieses Haus dort. Aber so, ich finde, das ist vom Gefühl ist das sehr anders.
Ja.
Ich weiß nicht, hast du das damals gesehen, das Spiel? Also hast du da auch Bilder zu im Kopf? Oder?
Ja. Durchaus, aber ich habe es halt nie aktiv jetzt großartig viel gespielt. Nee, ja. Das kann ich jetzt nicht behaupten. Ja.
Ich habe es damals mit einem Freund auf der PlayStation gespielt, aber wir waren ein bisschen zu jung, um ehrlich zu sein. Wir hatten viel Angst und keine Ahnung, was wir machen sollten und kamen über den ersten Zombie nie heraus. Also wir haben vielleicht 5% des Spiels gesehen. So. Ich glaube, mit der Erfahrung bin ich nicht alleine. Ich glaube, das war für viele Leute in meinem Alter damals so. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das Spiel rankam, wenn man auch viel zu jung. Naja, auf jeden Fall, man kann dort in dem Spiel zwischen zwei Figuren wählen. Das sind entweder Jill Valentine oder Chris Redfield. Die sind in den nächsten Teilen, kommen die auch immer mal wieder vor. Ja, wir müssen in diesem Herrenhaus halt irgendwie dann das Rätsel lösen, worum geht's da überhaupt? Aber im Endeffekt kann man sagen, es geht wieder um diese Umbrella Corporation, es geht auch um diesen T-Virus, das taucht alles dort auch vor. Es ist auch unter diesem Herrenhaus ein Geheimlabor, das taucht alles wieder so auf. Aber die Figuren aus dem Film treffen wir dort nicht wieder. Das geht also dann von der Handlung her dann doch auseinander, aber zumindest ist das Setting und der Ort sehr ähnlich. Das finde ich. Deswegen meine ich, ich finde es ein bisschen näher dran. So, aber wir hatten doch nur so ein bisschen. Es gibt in dem Spiel auch verschiedene Enden, je nachdem, wen man gerettet hat, wer überlebt hat. Und am Ende kann man entweder das Herrenhaus durch Selbstzerstörung kaputt machen oder nicht. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. So, jetzt mal kurz nochmal zum Vergleich zum Film. Also, Gemeinsamkeiten gibt es, wie der Name Raccoon City. Auf so einen Namen kommen auch nur Japaner. Also kein Amerikaner wird Raccoon City, also das seine Stadt nennen, das finde ich irgendwie, also auf Deutsch ist es Waschbär-Stadt quasi so, ne? Finde ich ein bisschen zu niedlich irgendwie, aber das ist wird auch irgendwie typisch japanisch. So. Wie gesagt, der T-Virus taucht auf, die Zombies tauchen auf, es tauchen auch die Zombie-Dobermänner auf.
Oh ja.
Die kommen im Film ja auch vor und die gibt's auch schon im Spiel. Und auch so Geschichten wie Munitionsknappheit, die auch mal hier und da erwähnt wird im Film. Auch die Züge tauchen auf, gibt's auch. In mehreren Resident Evil-Filmen tauchen mal Züge auf. Und wie gesagt, diese Anspielung an das Nemesis-Projekt. Das kann jetzt nach einigen Punkten wirken, aber ich finde, das sind alles immer nur so kurze Referenzen an das Original. Es ist nicht, dass ich denke so, ah ja, ich bin hier total in derselben Handlung, derselben Geschichte. Es ist wie so oft nur, dass man denkt so, ja, es wurden halt die Namen und ungefähr der Ort genommen und dann daraus eine andere Handlung gebaut. So. Okay, der T-Virus gibt es, das ist ja schon mal schön, aber insgesamt, ja, schwierig. Wie gesagt, andere Hauptfiguren, diese Alice-Figur gibt es in den Spielen überhaupt nicht zum Beispiel. Ja, sehr viel gemein hat es nicht, finde ich, unbedingt. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich das nochmal erwähnen soll. Ich nehme mal kurz die Zeit. Also, was ich mich ganz witzig finde, ist nämlich, der Begriff Survival Horror, und da kamen wir vorhin nämlich schon mal drauf, geht mich zurück auf den Satz Enter the Survival Horror, der in dem Intro dieses Spiels nämlich eingeblendet wird, während des Ladevorgangs. okay. Das finde ich sehr nett. Also, es ist nicht von diesem, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, Alone in the Dark, sondern es kommt tatsächlich aus diesem Resident Evil 1 Spiel. Ja, ansonsten haben wir natürlich die typischen, um mal wieder auf den Horror zu kommen, typischen Horror-Tropen wie Zombies, grafische Darstellung von Gewalt. Wir haben Monster und am Ende ist die Menschheit auch wieder verloren. Also ne, der Virus bricht aus und es weiterhin wird die Welt von Zombies überrannt. Das haben wir alles da. Trotzdem muss man sagen, der Film basiert nur lose auf dem Spiel. Wie ich schon gesagt habe, selber Ort, selbe Firma, selber Virus, aber ansonsten von der Hand und Figuren sind wir da eigentlich ganz woanders. Und was ich eigentlich viel entscheidender finde, ist, die Stimmung ist eine völlig andere. Also als ich das damals gespielt habe mit meinem Freund, dieses in dem Herrenhaus sein, es ist super still. Es gibt eine sehr actionlastige Sequenz, die aber so mit echten Menschen gedreht wurde. Und dann ist man quasi auf einmal in der Spielgrafik und auf einmal in diesem Haus. Und das ist ganz still. Ich weiß noch, dass man so ein Uhrenticken hört, wenn man in so einem Nebenraum ist mit so einem großen Esstisch. Und es ist wirklich eine sehr bedrückende Stimmung. Du weißt, okay, irgendwas wird passieren, aber es ist sehr still, es ist sehr unangenehm. Wenn man immer so Räume wechselt, dann ist das nicht so ein fließender Wechsel, sondern es kommt immer so eine kurze Videosequenz von sich so öffnenden Türen. Mhm. Und dann ist man auf einmal schon im neuen Raum, muss sich kurz zurechtfinden, ah, was passiert hier? Und ich weiß noch genau, diese erste Sequenz, wo man, glaube ich, in den rechten Gang geht, dann ist die Kamera so, dass quasi die Figur sich von uns wegbewegt, wenn wir den Gang lang gehen und dann auf einmal springen diese Zombie-Dobermänner durch das Fenster durch und du hörst auf einmal ein lautes Geräusch durch dieses Fenster zerbrechen durch die Hunde und ich stand auf der Couch. Also das hat mich so sehr erschrocken, weil es vorher so still ist wirklich und das ist ja eine ganz andere Form von Horror, als der Film das macht. Der Film hat ja wenig Stille, es ist ja wieder eher wie Alien 2 auch so ein Actionfilm, viel Geballer, aber wir haben jetzt wenig stille Momente, wo man wirklich mal kurz Angst hat vor Zombies oder sowas irgendwie. Es gibt zwar auch eine kurze Jumpscare-Sequenz, wie gesagt, sowas, wie ich gerade erzählt habe, da mit diesem, im Film meine ich jetzt mit dem Zombie im Wasser, wo die Hand dann auf einmal so ans Wasser, an die Scheibe schlägt irgendwie. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Es ist halt auch wieder so ein Spiel, wo halt wie gesagt, so Punkte wie Einsamkeit, es gibt wenig Waffen, es gibt wenig Munition, du hörst irgendwelche Zombies irgendwo langlaufen, das Speichern ist sehr bescheuert im Spiel, du sammelst nämlich Farbbänder ein, die du dann an Schreibmaschinen verwenden kannst. Das heißt, das Speichern ist auch limitiert. Du musst eben erstmal immer so ein Farbband finden, das heißt, es gibt nur ein paar von im Haus, dann musst du noch irgendwie es schaffen, zu so einem Schreibmaschinenraum zu kommen und das dann da einsetzen. Das heißt, du hast auch wirklich Schiss weiterzugehen, weil du nicht weißt, sollte ich jetzt speichern, sollte ich besser nicht speichern? Sterbe ich jetzt gleich, sterbe ich nicht? Vielleicht muss ich nochmal 2 Stunden spielen oder so. Das sind halt ganz andere Faktoren, die natürlich in einem Film überhaupt nicht dargestellt werden können. So. Dementsprechend finde ich, ist schon okay, der Film. Aber jetzt als Fan des Spiels fühle ich mich da jetzt nicht wirklich repräsentiert. Also ich fühle das, was ich im Spiel gefühlt habe oder was ich im Spiel gesehen habe, sehe ich jetzt nicht mit auf der Leinwand irgendwie so. Aber dafür war der Film okay. Und der hat auf jeden Fall auch Leuten gefallen, hat eine lange Reihe ins Leben gerufen, die danach noch viele Teile rausgebracht hat. Also schlecht gelaufen kann es sein, nicht für die Macher des Films.
Nö, wahrscheinlich nicht.
Ja.
Und damit kommen wir zu einem Film, der in deiner Top-Horror-Film-Liste bei mir im Podcast war. Und zu einem, wo ich wirklich sagen muss, das Spiel habe ich tatsächlich nie gespielt. Ich kenne es maximal vom Namen.
Kein Problem.
Aber ich weiß, ich habe den Film damals gesehen und ich fand ihn zumindest als losgelösten Horrorfilm, hat er wesentlich besser funktioniert als die beiden, über die wir bis jetzt schon gesprochen haben. Das funktioniert wirklich als Horrorfilm mit Atmosphäre, mit düsterer Stimmung auch. Gut, es gibt hier und da so Sequenzen, wo du schon merkst, okay, das wirkt so ein bisschen, als käme es wirklich aus einem Spiel, wenn man lange irgendwie durch die Gegend rennt, ohne dass jetzt Dialog oder echte Handlung passiert. Mhm. Aber lassen wir die Katze aus dem Sack. Klar, es geht um
Lichtnerz. Jawohl!
Wie sieht's aus, liebe Horrorfans? Wisst ihr, welcher Film hier gemeint ist? Egal, ob ihr es wisst oder nicht, in beiden Fällen müsst ihr jetzt leider, wenn ihr die Folge am Tag der Veröffentlichung direkt gehört habt, leider 14 Tage warten, bis ihr wisst, wie es hier weitergegangen ist. Der Grund dafür ist relativ einfach. Wir haben im weiteren Verlauf dieser Aufnahme nicht nur über diesen eben angesprochenen Film gesprochen, sondern, wie auch zu Beginn angekündigt, unsere Honorable und an Honorable Mentions noch erwähnt und von daher haben wir eine Spielzeit von über 2 Stunden erreicht, was für eine Spezialfolge einfach viel zu lang ist und daher habe ich mich an dieser Stelle entschlossen, die Folge in 2 Teile zu unterteilen. Heißt also, in 14 Tagen wisst ihr dann, wie es weitergeht mit dem Film, der für Gilbert einer seiner absoluten Lieblingshorrorfilme ist, wenn ich mich richtig erinnere, sogar sein absoluter Lieblingshorrorfilm überhaupt. Ihr könnt ja mal ein bisschen raten, was es sein könnte. Bis dahin verabschiede ich mich an dieser Stelle und sage wie üblich vielen Dank an Alex für die Möglichkeit, das hier zu machen. Und wenn ihr die Zeit bis dahin, also bis es hier weitergeht, unbedingt irgendwie überbrücken möchtet, könnt ihr ja am nächsten Freitag viel Spaß haben mit der nächsten Filmbesprechung bei Let's Talk About Horror. Bis dahin viel Spaß mit allem, was noch kommt. Ciao, ciao.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf TradeGate.direct.